Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem eine Nation darüber nachdenkt, wie sie ab kommender Woche wieder mit zahlreichen Einschränkungen des täglichen Lebens umgehen wird. Mit Einschränkungen, die ganz besonders hart auch wieder den Kulturbereich treffen werden. Mozart und Brecht, Tanztheater und Kunstausstellungen, das alles kann man eben nicht mal so eben zum Nachhauseholen irgendwo bestellen. Wie Geld verdienen und Geld ausgeben, essen und trinken, gehört aber eben auch die Kultur zum täglichen Leben. In krisenhaften Zeiten wie den aktuellen vielleicht umso mehr. Und trotzdem werden Opernhäuser und Theater, Konzerthallen und Museen seit gestern einfach mal wieder als Ganzes zum Bereich Unterhaltung gezählt. Auch deshalb meint dieses Land ab kommender Woche erneut, einen Monat lang darauf verzichten zu können. Mit 1,8 Millionen Beschäftigten, über 100 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung ist die Kultur nach der Automobilbranche der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. 114 Millionen Menschen gehen hier jährlich allein in die Museen, 10-mal so viel wie in normalen Zeiten in alle Bundesligaspiele. Entsprechend laut ist heute der Protest gegen die Maßnahmen, die die Kultur intellektuell wie finanziell treffen. Auf den Punkt gebracht hat es in diesem Programm der Intendant des Württembergischen Staatstheaters Stuttgart, Marc-Oliver Hendricks.
Wir entziehen uns gerade in der jetzigen Situation die Diskursorte. Die Gesellschaft braucht notwendig gesellschaftlich zwingend diese Orte, an denen Themen verhandelt werden. Und diese Pandemie und wie wir damit umgehen, ist ein großes Thema. Und der notwendige Diskurs, der findet jetzt nicht statt. Die Theater sind geschlossen und diese Maßnahme ist nicht notwendig im Sinne der Pandemiebekämpfung.
Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu sprechen und ich habe sie gefragt, was sie denn dafür getan hat, die Kultur aus dem Maßnahmenkatalog herauszuhalten.
Naja, ich möchte betonen, dass ich selber die Dramatik der Situation, was das Infektionsgeschehen angeht, teile. Also sehe und auch die Einschätzung teile, dass wir hier zu harten Maßnahmen kommen müssen, um so eine Art Wellenbrecherfunktion auszulösen in dieser zweiten Welle der Corona-Epidemie. Das sehe ich. Die Dramatik der Situation sieht man. Wissen Sie es, wir waren da gestern zu 17 oder 20 im Kabinett und da fehlten 5, 2 Infizierte, 3 wegen Quarantäne. Und dann muss man sich nur mal vorstellen, wir können uns noch durch Staatssekretäre vertreten lassen, aber wenn auf einer 20-köpfigen Krankenhausstation plötzlich 5 fehlen und am nächsten Tag kommen nicht 3 wieder, sondern 3 weitere fehlen und dasselbe passiert bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Energieversorgern, dann ist das irgendwann, ist unsere Infrastruktur dann hier bedroht. Und das ist die Sachlage und davon ausgehend ging es jetzt darum, wie kriegen wir diese Welle gebrochen und zwar möglichst so, dass die Schulen offen bleiben, dass dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft nicht wegkippt und dass vor allen Dingen auch die ganz großen Betriebe, also die Industrie bei uns, die ja auch wirklich millionenfach Beschäftigte zählt, dass die nicht nochmal maximal betroffen werden. Und dann hat man sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin eben entschieden, alles, was nicht zu diesen 3 Kategorien gehört, wird dicht gemacht. Und ich habe natürlich vorher dafür geworben, dass nicht wieder die Kultur, die so maximal betroffen ist, von Anfang an jetzt schon, nochmal wieder verwundet wird, weil ich eben auch fürchte, dass das dann manche Einrichtungen nicht überleben. Aber es gibt eben nur diese sehr pauschale Antwort und da ist die Kultur eben leider mit da drin. Mhm. Aber deshalb mache ich mir auch wirklich sehr große Sorgen um die Kreativen und die Kulturwirtschaft, das muss ich sagen.
Haben Sie denn das Gefühl, Frau Grütters, dass die Bedeutung von Kultur für die Gesellschaft richtig verstanden wird? Man ärgert sich natürlich zu Recht heute über Sätze, die heißen, Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Ulrike Groß, Direktorin Kunstmuseum Stuttgart, sagt, wir sind nicht Hobby, wir sind nicht Luxus, wir sind nicht Freizeitspaß, wir sind eigentlich Bildung.
Ja, das ist maximal unsensibel, diese Auflistung, weil sie natürlich auch eine Geringschätzung der tatsächlichen Leistung der Kultur ist. Und deshalb fürchte ich mich auch, was so den politischen Diskurs angeht. Ich meine, die Kultur darf eben nicht zum leichtfertigen Opfer der Krise werden. Und in solchen Aufzählungen oder in einem pauschalen Lockdown, da gehen manchmal die Werte unter, um die es tatsächlich geht. Es sind eben nicht nur materielle Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Und dieses erneute Schließen der Kultur könnte wirklich eine Katastrophe sein, nicht nur für die Betroffenen in den Branchen, sondern auch für uns alle in der Gesellschaft. Ich persönlich kann nur noch mal sagen, wir haben jetzt den ganzen Sommer bei uns im Ministerium im engen Kontakt mit den Dachverbänden für fast jede Sparte ganz komplizierte, passgenaue Programme für einen Neustart Kultur aufgelegt und in Gang gesetzt. Und ich möchte nicht, dass diese Neustartbemühungen in der Sackgasse landen.
Was übrigens ja auch hieß, viel Geld zur Verfügung gestellt.
Wir haben 1 Milliarde zur Verfügung gestellt. Das ist immerhin der halbe Bundeshaushalt pro Jahr, den ich habe. Und dazu kommen natürlich noch die Anstrengungen der hoheitlich für die Kultur zuständigen Bundesländer. Aber einen 2-Milliarden-Haushalt habe ich in friedlichen Zeiten. Es gab eine dritte drauf. Das ist ja mal ein Wort. Das war eine Solidaritätsadresse der gesamten Bundesregierung für die Kultur. Und das war im Übrigen auch die Anerkennung, dass unter dem Oberbegriff Kultur sich ein sehr viel verzweigtes, komplexes Netzwerk befindet, das andere gar nicht unbedingt durchschauen. Und deshalb habe ich als einziges Mitglied der Bundesregierung ja auch tatsächlich ein eigenes Programm bekommen. Und jetzt bei dem neuerlichen Lockdown müssen wir uns alle aber hinter den Maßnahmen einsortieren, die im Wirtschafts- und Sozialministerium gemacht werden. Und deshalb habe ich heute mit einem sehr dringenden Brief an die Kollegen in der Bundesregierung appelliert, vergesst die Kultur nicht, bezieht uns in den Beratungen für neue Nothilfeprogramme bitte intensiv mit ein und tut nicht so, als wäre die Kultur verzichtbar in einer solchen Krise. Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, das ist Brot für alle. Und deshalb darf man nicht in schweren Zeiten kurzerhand so einen Verzicht äußern.
Barbara Mundel, die Chefin der Münchner Kammerspiele, hat heute gesagt, Kulturschaffende haben es versäumt, sich früh zu einer Lobby zusammenzuschließen. Stimmt das? Müsste die Kultur lauter sein?
Ich habe gestern im Kabinett eine Lanze für die Kultur gebrochen, weil die Kultur sich so konstruktiv und korrekt bisher verhalten hat. Ich glaube nicht, dass das laute Geschrei alleine einen Wert hat, sondern ich fand es gerade richtig, dass ja sehr intelligente, kreative, vordenkerische Persönlichkeiten aus der Kultur zu denen gehören, die auch mahnend aufgetreten sind, die auch mit einer Empathie für die gesamtgesellschaftliche Situation eben nicht als eigene Interessenvertretung aufgetreten sind, sondern tatsächlich auch eine Art Solidarisierung auch mit den betroffenen Bevölkerungskreisen an den Tag gelegt haben. Und ich möchte gerade deshalb, weil sie so korrekt sind, weil sie sich so angemessen verhalten bisher haben in dieser Krise, deshalb habe ich so eine Sorge, dass wir jetzt die Künstler und Kreativen verlieren. Und das darf nicht passieren. Deshalb sind ja gerade die Künstler und die Kreativen, die sowas wie das kritische Korrektiv in einer Gesellschaft sind, die uns den Spiegel vorhalten, die Antworten auf letzte Fragen suchen. Und das brauchen wir jetzt ja mehr denn je. Und sie sind in dieser Hinsicht auch essentiell für eine Demokratie. Also diese permanente Diskussion darüber, wer ist hier wie systemrelevant, die kann ich für die Kultur ganz eindeutig beantworten. Ja, wir sind als Kultur und Kreative systemrelevant in Deutschland.
Was Sie gerade gesagt haben, vernünftiges Verhalten, solidarisches Verhalten, bestätigen auch angesehene Epidemiologen wie Hajo Zeeb, der gesagt hat, die Kulturbetriebe haben gute Hygienekonzepte entwickelt. Nun lässt sich der Lockdown trotzdem nicht verhindern. Das wird jetzt einige Wochen so sein. Was muss denn in der Zeit geschehen, damit es dann nicht nochmal und nochmal und nochmal solche Maßnahmen gibt? Was kann die Kultur tun?
Also auf die Frage von Frau Mundel, haben wir verpasst, als Kulturleute uns angemessen zu organisieren und auch laut und deutlich aufzutreten. Ich kann nur sagen, die Dachverbände für die einzelnen Sparten, aber auch der Deutsche Kulturrat sind deutlich vernehmbar und äußern sich auch regelmäßig, werden im Übrigen, weil sie auch so seriös sind, sehr wohl gehört und zu regelmäßigen Runden auch ins Kanzleramt eingeladen, nicht nur von mir, auch von der Kanzlerin. Insofern haben sie schon eine Stimme, auch über die einzelne Sparte hinaus. Was jetzt passieren muss, ist, finde ich, politischerseits, dass wir mit einer sehr starken auch finanziellen Antwort reagieren. Wir müssen die Einnahmeausfälle noch viel stärker und viel gründlicher jetzt kompensieren. Es kann jetzt nicht mehr um sehr differenzierte Neustartprogramme gehen. Also das, was wir im Sommer versucht haben, das müssen wir wieder machen, wenn die Betriebe wieder auf sind. Aber jetzt muss man wirklich großflächig die Einnahmeausfälle erstatten. Schlicht und einfach. Und das Zweite, was dringend erforderlich ist und worum wir ja schon seit Wochen ringen, ist eine Förderstrecke für Solo-Selbstständige. Für die vielen, die nicht im Betrieb angestellt sind, sondern solo-selbstständig arbeiten und deren fiktiver Unternehmerlohn, wie es immer heißt, natürlich ein Teil ihres Lebensunterhaltes ist und deshalb nicht immer einfach abgrenzbar. Aber es gibt eben sehr viele so typisch in der Kreativszene Beschäftigte und ich finde, denen sind wir eine Antwort und auch eine eigene Förderstrecke schuldig, was dann übrigens auch für andere Solo-Selbstständige gilt, wie zum Beispiel Hausmeister, wie eine mobile Fußpflegerin, wie ein Fahrradboten. Also das ist klar, muss dann für alle gelten, aber bei uns in der Szene ist das sehr markant und nötig.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters war das über die Bedeutung von Kultur in Zeiten der Krise. Noch wird gespielt. Gestern auch in Weimar, in Thüringen und dort mit konkretem Regionalbezug. Denn Ostdeutschland hat nach wie vor ein Imageproblem. Wenn zum Beispiel Thüringen in den überregionalen Medien zum Thema wird, dann ist selten von der Klassik oder von den Wäldern die Rede. Die Region in der immer noch häufig so bezeichneten ehemaligen DDR gilt insgesamt als strukturschwach und als Inbegriff für den Rechtsruck. Mit diesem Stigma hat auch die Figur in dem Monolog »Ich liebe dir« von Dirk Lauke zu kämpfen. Gestern wurde dieses Stück am Deutschen Nationaltheater in Weimar uraufgeführt. Ein humorvoller Abend mit starken Momenten, meint Thilo Sauer.
Kann also alles weg hier, ne? Alles Müll hier. Alles weg, alles weg. Ein ganzes Jahr mein Sohn nicht gesehen in echt. Das ist angsteinflößend.
Nach einem Wutausbruch lässt sich Mike Mischke auf sein abgewetztes, schwarzes Ledersofa fallen. Alleingelassen sitzt er jetzt da. Da seine Ex-Freundin in die alten Bundesländer gezogen und er im Osten geblieben ist, sieht er ihren gemeinsamen Sohn kaum. In dieser Woche sollte er zu Besuch kommen. Eigentlich. Doch die Ex will nicht fahren und der 12-Jährige darf es nicht allein, weil die Angst vor dem Osten zu groß ist. Aus Einsamkeit beginnt Mike nun ein Gespräch mit dem Sohn zu simulieren. Er stellt den alten Klappstuhl wieder auf, positioniert das Bild seines Sohnes darauf und erzählt, was er sich vorgenommen hatte. Der Monolog »Ich liebe dir« von Dirk Lauke enthält zahlreiche dialogische Passagen, in denen der Protagonist sämtliche Rollen übernimmt. Darin drückt sich seine Einsamkeit und Verzweiflung aus.
Was ist cooler? Jeden Abend, aber auch wirklich jeden einzelnen Abend, Friede, Freude, Eigenheim auf Muttis handgefilzter Carpock-Familienmatte. Oder bei deinem Abfuck-Ostblock-mäßigen Erzeuger lässt sich auf der Siff-Couch abhängen.
Oliver Helf hat eine leicht vermüllte Wohnung auf die Studiobühne des Weimarer Nationaltheaters gebaut. Statt eines Tisches gibt es einen Pappkarton und neben der abgenutzten Ledercouch einen Kasten Bier. Die Wand im Hintergrund ist mit Zetteln vollgeklebt. Neben einem großen Wimpel des 1. FC Union Berlin und einem Foto von Bruce Lee hängen Zeitungsartikel, Tabellen und eine Liste, auf der die geplanten Vater-Sohn-Aktivitäten stehen. Immer wieder lässt Regisseurin Beate Seidel den Schauspieler Krunoslav Schelbreck zu dieser Wand gehen, wo er neue Argumente findet. Er setzt zu einer Verteidigungsrede des Ostens an, in dem die Klimabewegung zwar abwesend ist, der aber eine bessere Ökobilanz aufweist. Mike redet über Widersprüche, über soziale Stellung und über den neuen Partner seiner Ex, der zwar einen Bio-Supermarkt betreibt, aber dann doch überall mit dem SUV rumfährt.
Hätten wir das Penismobil von deiner Mutter ihrem neuen, da wären wir in 20 Minuten da oder so. Irgendwer hat die Welt nochmal so eingerichtet, dass du schneller von deinem Großraumbüro in Berlin zu dem in Hamburg gelangst, als von hier nach Kleinbrunzig, wo Oma ihren Garten hat.
Der Text von Dirk Lauke, der im sächsischen Schkeuditz geboren wurde, zielt immer wieder geschickt auf die Pointe, wenn er von AfD-County und ostzonalen Hintergründen schreibt, was beim Publikum für lautes Gelächter sorgt. Leider bleibt der Abend dabei streckenweise auf Kabarett- oder Comedy-Niveau. Das liegt auch am Schauspieler Krunoslav Schelbreck, der die Dialekte immer leicht überzeichnet und sich auf den Witz setzt, manchmal sogar etwas hölzern wirkt. Er bleibt auf Abstand zur eigenen Figur und so wirkt sie auf das Publikum nicht immer glaubwürdig.
Ich kenne da einen Trainer. Echt? Chinese?
Nein.
Japaner?
Mm-mm. Viel besser. Ja, aber was ist denn noch besser? Russe.
Doch die Stimmung bleibt nicht heiter, wenn Mike über den Rechtsruck spricht. Dann geht es darum, dass die Nazis in der DDR lieber totgeschwiegen als bekämpft wurden. Wie er vor den Rassisten wegrannte, wie er später einen verprügelt hat. In diesen Momenten verliert die Figur ihre Leichtigkeit und man spürt die Verzweiflung. Mike berichtet, wie er seinen alten Freund Holgi wieder trifft, mit dem er als Kind vor den Nazis geflohen ist und er jetzt bei Patrioten mitläuft. Nach diesem Gespräch hat er begriffen, dass es um Angst vor dem geht, was die Leute nicht kennen. Im Selbstgespräch wünscht er sich, er hätte seinem Freund gezeigt, wie man twerkt. Denn wer so tanzt, kann nicht hassen. Doch stattdessen hat er Holgi verprügelt.
Wenn es nichts mehr zu verhandeln gibt, ist aber Krieg, Holgi. Nein, hast du eigentlich Waffenschein? Du weißt schon, was das heißt. Dann muss ich stärker sein als du. Und der Holgi, der grinst. Der grinst sogar noch, während ich ihm eine reinzimmer.
Mit Mike Mischke hat Dirk Lauke eine wunderbare Figur geschaffen, die in der Weimarer Inszenierung noch nicht den Tiefgang erreicht hat, den sie verdient hätte.
Premiere am Nationaltheater Weimar, Thilo Sauer berichtete für uns. Donnerstag ist Kinotag, noch jedenfalls, und heute mit einem Gespann, das eigentlich schon länger zu erwarten gewesen wäre. Lars Eidinger und Nina Hoss kennen einander nämlich seit vielen Jahren. Mitte der 1990er Jahre besuchten sie zur selben Zeit die Berliner Schauspielschule Ernst Busch, im selben Jahrgang übrigens wie David Striesow, Fritzi Haberland und Marc Waschke. Aber auch wenn beide an der Berliner Schaubühne am Lieniner Platz Theater spielen, gemeinsam vor der Kamera, haben Hoss und Eidinger noch nie gestanden. Bis die beiden Schweizer Regisseurinnen Stéphanie Schuer und Véronique Remond sie für ihren jüngsten Spielfilm gewinnen konnten. Schwesterlein lief bei der Berlinale 2020 im Wettbewerb, ging aber bei der Preisvergabe leer aus. Zu Unrecht, findet unsere Kritikerin Maya Elmenreich.
Nur 2 Minuten Vorsprung hat Sven. 2 Minuten Lebenszeit trennen ihn von seiner Schwester Lisa. Sonst nicht allzu viel, aber auf diesen 2 Minuten beharrt er, wie das bei Zwillingen ebenso ist. Lisa und Sven, alias Nina Hoss und Lars Eidinger, sie sind Zwillinge par excellence. Einander so eng verbunden, dass keine Worte vonnöten sind zur Verständigung. Mit Blicken und Berührungen ist alles zwischen ihnen gesagt. Und sie sind wie kommunizierende Röhren miteinander verbunden. Lässt die Energie bei einem nach, füllt die andere mit ihrer Kraft auf. Geistig wie körperlich.
Corticoid-Therapie. Sein Körper wehrt sich gegen die Transplantation.
Sven, der wie sein Darsteller Lars Eidinger Theaterstar an der Berliner Schaubühne ist, Sven hat Leukämie und seine Schwester Lisa, eine einst erfolgreiche Dramatikerin, jetzt Schuldirektorin-Gattin in der Schweiz, Deutschlehrerin und Mutter, Lisa kommt als Knochenmarkspenderin in Frage. Doch der Therapieerfolg ist nur von kurzer Dauer. Svens Körper gibt auf, denn ihm fehlt sein eigentliches Lebensmittel, das Rampenlicht. Er lechzt nach dem nächsten Auftritt, lässt sich vom Krankenhaus direkt zur Probebühne fahren.
Bist du da? Bist du am Start? Kannst du spielen?
Ja, frag den Regisseur. Ich bin bereit.
Doch Regisseur David sieht es anders. Ihm ist das Unterfangen zu heikel. Einen Schauspieler auftreten zu lassen, der sterbe, sei obszön, sagt er, der von seinem alter Ego Thomas Ostermeier gespielt wird, dem echten Schaubühnenintendanten. Dieses Spiel mit dem wahren Theaterleben im fiktiven Film, mit dem Schaubühnen-Hamlet Eidinger und dem Ostermeier-Regisseur, es ist eine nette Beigabe für Kenner der Theaterszene. Doch das Schauspiel von Nina Hoss und Lars Eidinger braucht keine zusätzliche Verortung in der Wirklichkeit. Denn ihr Zwillingsspiel ist überzeugend und so wirklich wie wirkmächtig. Sven und Lisa sind wie Hänsel und Gretel, ein Bruder und eine Schwester, alleingelassen von den Eltern, ausgesetzt in der Wildnis. Denn ihre Mutter, dargestellt von der wunderbaren Marthe Keller, ist heillos überfordert mit dem Sterben des Sohnes. Sie könne sich schon nicht um sich kümmern, wie solle sie sich dann um ihr krankes Kind kümmern, fragt sie. Deshalb übernimmt Lisa die Mutterrolle. Sie packt ihren Bruder und dessen 7 Sachen ein und nimmt ihn mit in die Schweiz, wo sie tatsächlich eine Mutter ist, von 2 Kindern und, eher unfreiwillig, vom Luxusinternat, das ihr Ehemann leitet. Das konventionelle Leben in den Schweizer Bergen soll nur vorübergehend sein, eine Karrierestufe für den Gatten, bevor es zurück ins kreative Berlin geht. So haben es Lisa und ihr Mann Martin eigentlich ausgemacht. Doch es kommt wie so oft anders. Während Lisa die Therapie ihres Bruders wie ein Profi von Berlin in die Schweiz umorganisiert, nimmt ihr Ehemann kurzerhand das Angebot an, seinen Posten als Internatsleiter zu verlängern. Zur Sorge um den geliebten Bruder kommt also Frust über das falsche Leben am falschen Ort.
Ich habe keine Lust auf eine schäbige Zweiraumwohnung, wenn wir hier alles haben können.
Ja, oder dann gehe ich zurück und du bleibst hier. Wie ein modernes Paar. Das funktioniert doch gut, das machen andere auch so.
Gegen den Zwillingsbruder hat der Ehemann schlichtweg keine Chance. Er bleibt außen vor, so sehr er sich auch bemüht. Ein sinnbildlicher Tandemflug mit dem Gleitschirm, bei dem der todkranke Sven mit seinem Schwager wie ein ungeborenes Zwillingspaar durch die Luft gleitet, endet verheerend. Alle Versuche von Lisa, mit der schwesterlichen Liebe den Verlust der Gesundheit, vor allem aber den Verlust der Theaterbühne wettzumachen, scheitern. Doch, wie gesagt, Lisa und Sven sind wie kommunizierende Röhren miteinander verbunden. Körperlich bereits am Ende weiß Sven seiner Schwester noch einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Nur er kann ihr über die andauernde Schreibblockade hinweghelfen. Schwesterlein ist ein Kammerspiel auf der Kinoleinwand und Schwesterlein ist im eigentlichen Wortsinne ein Familienfilm über unheilvolle Dynamiken in der Herkunfts- und der neuen Familie. Vor allem aber ist Schwesterlein ein Beziehungsfilm über die viel zu selten beleuchteten Geschwisterbande. Diese Urkraft zwischen zwei Menschen, die, ob sie wollen oder nicht, ein Leben lang besteht und sogar auch darüber hinaus.
Einmal sage ich es jetzt auch noch, Maya Elmenreich über Schwesterlein mit Nina Hoss und Lars Eidinger seit heute im Kino. Seit gerade im Studio Jörg Biesler, in der Hand die Kulturmeldungen.
Ja, und da könnte ich jetzt stundenlang Reaktionen auf und Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern runterrattern. Allerdings, und das ist vielleicht das Wichtigste, so klar sind die Folgen noch gar nicht, weil es noch keine glasklaren Maßnahmen gibt. Theater, Opern und Konzerthäuser, so steht es im Kanzleramtspapier von gestern, sollen für 4 Wochen schließen, soweit klar. Was mit den Museen ist, die dort nicht erwähnt werden, das muss erstmal jedes Land für sich festlegen. In Bayern und Baden-Württemberg werden Museen geschlossen. In vielen anderen Ländern wissen die Museen derzeit noch nicht, ob sie am Dienstag die Türen öffnen dürfen. Das gilt zum Beispiel für die in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und Berlin. Bei den Theatern sieht das anders aus und sie nehmen es ganz unterschiedlich auf. Während Stuttgarts Opernchef Marc-Oliver Hendricks, Sie haben es zu Beginn der Sendung gehört, kritisierte, nun würden die Diskursräume geschlossen, die gerade jetzt so dringend gebraucht werden, meinte der Intendant des Theaters Bremen, Michael Bürgerding, es gehe nun darum, ein Zeichen zu setzen, auch für die Theater, auch wenn es weh tue. Das Festspielhaus Baden-Baden macht nicht nur für 4 Wochen, sondern gleich bis Ende des Jahres zu. Intendant Benedikt Stamper sprach von einer Fermate. Die Unsicherheiten seien zu groß, um jetzt sagen zu können, wie lange sie dauern wird. Musikerinnen und Musiker, die sehen das offenbar nicht ganz so musikalisch. Sie fordern einen umfassenden Rettungsschirm und scheuen auch vor dissonanten Reibungen nicht zurück. Gerald Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, forderte vor allem für die soloselbstständigen Künstler und für die privaten Veranstalter Hilfen. Sie stünden sonst vor dem Aus. Die Beschäftigten der Orchester und Theater, sagte Mertens, seien verärgert und extrem frustriert. Sie hätten den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen flexibel umgeplant, Hygiene- und Sicherheitskonzepte hätten sich bewährt und dennoch würden die Kulturbetriebe wieder zugesperrt. Die Kulturszene sehe sich durch die Politik zum bloßen Freizeitangebot degradiert, echte Wertschätzung sehe anders aus. Finanzminister Olaf Scholz kündigte heute an, dass Theater und Clubs wie andere Unternehmen auch eine außerordentliche Wirtschaftshilfe bekommen sollen. Das wären bis zu 75% des Umsatzes vom November 2019. Auch Selbstständige sollten von den Hilfen profitieren. Es gilt aber da, was auch für die aktuellen Corona-Verordnungen zur Schließung von Einrichtungen gilt, noch ist nicht alles schriftlich fixiert und festgezurrt. Der Musiker Helge Schneider hat Bundesfinanzminister Scholz aufgefordert, bei der Berechnung der Corona-Finanzhilfe nicht den November des Vorjahres, sondern einen Durchschnittswert heranzuziehen. Schneider veröffentlichte ein Foto eines, natürlich bei Schneider mit Schreibmaschine geschriebenen Briefes an Scholz. Darin heißt es, bei der Unterstützung für Künstler ist dir ein Fehler unterlaufen. Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient, also kann man dafür ja auch keine 75% ausrechnen. Bitte mache das anders, zum Beispiel nehme den Jahresmonatsdurchschnitt. Danke. Soweit die Lage in Sachen Corona-Maßnahmen und der entsprechenden Hilfen und dem Wissensstand zum Thema in den kulturfernen Ministerien. Der Mainzer Staatsrichter Friedhelm Hufen hat sich gerade zu Wort gemeldet und hält die harten Anti-Corona-Maßnahmen für klar verfassungswidrig. Die flächendeckende Schließung der Gastronomie sowie von Hotels und Kultureinrichtungen werde wahrscheinlich von Gerichten schnell wieder gekippt, sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main. Man sei offenbar nach der Devise vorgegangen, alles zu verbieten, was Spaß macht und daher vermeintlich überflüssig ist.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Philipp May mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, neben Corona, die Mordanschläge von Nizza. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.